NDR Info. Themen des Tages.
Rund 60 der 252 Kardinäle sind aktuell in Rom. Bis zur Trauerfeier am Sonnabend und der Beisetzung von Papst Franziskus werden es mehr werden. Im Konklave sitzen dann etliche Tage später 135 von ihnen, die unter 80 und damit stimmberechtigt sind. Die allermeisten wurden in den gut 12 Jahren der Amtszeit von Papst Franziskus ernannt. Sie müssen dann eine vom Heiligen Geist inspirierte Mehrheit für einen Nachfolger zustande bringen. Der Tag nach dem Tod des Papstes ist ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Außerdem geht's gleich um den Earth Day und ob es bei Umweltschutz und Nachhaltigkeit wirklich auf den Einzelnen ankommt. Zuerst aber nach Rom, wo heute die Bilder des aufgebahrten Papstes ins Auge fallen. Darüber und über die anstehende Trauerfeier habe ich mit unserer Rom-Korrespondentin Lisa Weiß gesprochen. Wo ist der Leichnam heute aufgebahrt und ab wann und wo können Christen aus Rom und aus aller Welt Abschied nehmen?
Momentan ist der verstorbene Papst noch in der Kapelle des Gästehauses Santa Marta aufgebahrt. Das ist eben der Ort, an dem der Papst während seines Pontifikats gelebt hat. Da können Angehörige der Kurie von ihm Abschied nehmen, aber auch wirklich alle Angestellten des Vatikans. Wir kennen auch nur die Bilder und auf den Bildern ist eben Franziskus in ein purpurfarbenes Messgewand gekleidet. Das auf seinem Kopf ist die weiße Mitra, also diese liturgische Kopfbedeckung des Papstes, und auf seinen Händen liegt ein Rosenkranz. Und das Ganze wird sich dann morgen verändern, weil morgen der Leichnam dann eben im Sarg in den Petersdom gebracht wird und sich dann dort die Gläubigen aus aller Welt von ihm verabschieden können. Wir haben mittlerweile auch schon die Zeiten bekommen, wann der Petersdom eben dafür geöffnet sein wird. Das wird morgen von ab 11 Uhr sein, bis Mitternacht bis 24 Uhr, übermorgen dann von 7 Uhr bis Mitternacht und am Freitag dann nochmal von 7 bis 19 Uhr. Klingt jetzt erstmal viel, aber es werden auch sehr, sehr, sehr viele Menschen erwartet. Die Erfahrung hat man eben bei den letzten beiden verstorbenen Päpsten gemacht.
Die Woche steuert dann auf den Sonnabend zu, dann ist die Trauerfeier und die Beisetzung angesetzt. Welchen Charakter wird dieses Requiem und wird dieser Tag haben? Franziskus bewegt sich ja auch hier ein wenig aus dem Rahmen der Tradition heraus.
Genau, also er hat wirklich extra die Beerdigungsordnung ändern lassen. Da gibt's viele kleinere Änderungen aus meiner Sicht. Die wichtigsten sind, dass er eben nach seinem Tod der Papst in den Sarg gelegt wird und nicht mehr auf einem Katafalk aufgebahrt wird. Das ist eine Art Gerüst, kann man sich so vorstellen. Und eben, dass Päpste eben leichter auch außerhalb des Petersdoms beerdigt werden können. Und genau das möchte eben Papst Franziskus. Er möchte in seiner Lieblingskirche Santa Maria Maggiore bestattet werden. Und so wird es dann eben so ablaufen, dass die Messe um 10 Uhr morgens erst auf dem Petersplatz stattfindet. Danach wird der Sarg mit ihm erst in den Petersdom gebracht und dann eben zu dieser Basilika Santa Maria Maggiore und dort wird er dann bestattet werden.
Wer führt die Kirche in diesen Tagen? Die Kurie, nur jetzt ohne Chef an der Spitze, oder das Kollektiv der Kardinäle, die zufällig oder absichtsvoll in Rom präsent sind?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil die meisten Verantwortungsträger im Vatikan, die verlieren ihren Job, wenn der Papst stirbt. Und es gibt nur ganz wenige, die jetzt eigentlich noch Entscheidungsbefugnisse haben. Ganz wichtig natürlich der Kardinaldekan Giovanni Battista Re, immerhin schon 91. Das ist der, der die Trauerfeier leitet und der eben den täglichen Versammlungen der Kardinäle vor der eigentlichen Papstwahl dann einem auch leitet. Außerdem gibt es noch den Kardinalkämmerer, der ist für den Ablauf der Trauerfeierlichkeiten zuständig. Das ist eben Kardinal Kevin Farrell. Den kennen wir daher, weil das der war, der wirklich gesagt hat, Papst Franziskus ist tot. Den hat man da auch im Video gesehen. Und nicht zu vergessen auch noch Erzbischof Diego Giovanni Ravelli. Das ist der Zeremonienmeister. Und der ist da zuständig, dass wirklich alles dann auch bei der Bestattung so läuft, wie das eben mit der Bestattungsordnung dann eigentlich vereinbar wird. Natürlich sind auch die Kardinäle, die jetzt schon da sind und die ankommen, sind natürlich auch wichtig, weil die eben in dem Kardinalskollegium dann sich täglich zu diesen Versammlungen treffen und eben auch dann bald irgendwann entscheiden werden, wann das Konklave beginnen soll und dann natürlich auch den neuen Papst wählen.
Lisa Weiß aus Rom, Hildesheim, Osnabrück, aber auch Münster und Paderborn, gleich 4 Bistümer sind für katholische Pfarreien und Gemeinden in Niedersachsen zuständig. Auch hier richtet man jetzt über die Ostertage hinaus den Blick auf Rom, auf der Suche nach einem neuen Papst und einer neuen Idee von einer weltumspannenden Kirchenstruktur im 21. Jahrhundert. Wieland Gabke hat sich im Eichsfeld umgehört in Duderstadt bei Göttingen.
5 Minuten lang läuten jeden Tag um 12 Uhr in Duderstadt die Glocken der Basilika St. Cyriakus, um Papst Franziskus zu gedenken. Auch die Menschen im katholischen Duderstadt bewegt der Tod des Papstes.
Traurig, war ein netter Mensch.
Also es geht einem doch nah, auch wenn man der katholischen Kirche nicht angehört, aber das ist schon, ja, so ein bisschen, das muss man sacken lassen.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, gestern Morgen in der Kirche haben wir das gehört und da habe ich gedacht, oh, was machen wir nun, jetzt sind wir allein.
Ähnlich erging es der Gemeinde von Pfarrer Matthias Kaminski aus Giebolderhausen bei Duderstadt. Er hatte kurz vor der Ostermontagsmesse vom Tod des Papstes erfahren und musste dann im Gottesdienst die Botschaft überbringen.
Das hat schon reingehauen, das hat schon sehr, sehr viele betroffen gemacht. Und ich habe es dann auch beim Gottesdienst, die Kirche war sehr gut besucht, also in den Gesichtern der Menschen gesehen, wir haben für ihn gebetet. Also dass den Menschen doch sehr nahe gegangen ist.
Papst der Überraschungen, so nennt ihn Pfarrer Kaminski. Zum Beispiel, weil Franziskus gleich nach seinem Amtsantritt ein Zeichen für das Leid der Geflüchteten im Mittelmeer gesetzt hatte. Mit seinem Besuch auf der Insel Lampedusa 2013 und dem Gedenken an die Ertrunkenen im Mittelmeer.
Und er sagte ja dann auch immer wieder, ihm ist eine verbeulte Kirche, also eine Kirche, die vielleicht auch hinterherhumpelt und Fehler macht, wesentlich lieber als eine Kirche, wo immer alles aalglatt ist. Und ich glaube auch, dass das auf Zukunft hin in unserer Kirche eine Nachhaltigkeit hat.
Pfarrer Kaminski würdigt auch die Reformen des Papstes Franziskus. Etwa, dass er im Vatikan Frauen in Positionen in hoher Verantwortung gehoben hat. Die pensionierte Duderstädter Frauenseelsorgerin Beatrix Michels hätte sich hier allerdings mehr erhofft.
Also Frauen in höhere Positionen zu bringen, ist ganz nett, aber nicht wirklich hilfreich. Es geht einfach um die Frage von Weihe. Und da hat sich gar nichts bewegt. Ich hoffe mal, dass sich da in Zukunft einfach noch mehr bewegen wird und muss.
Sie wünsche sich da einen weniger zögerlichen, progressiveren Papst, habe aber nicht so viel Hoffnung. Papst Franziskus habe an anderer Stelle aber neue Akzente gesetzt.
Besonders gefallen hat mir seine Bescheidenheit, die ja gerade, wenn man so den ganzen Pomp im Vatikan bei den Kardinälen sieht, ganz besonders herausragend war.
Mit Trauerbeflaggung wird des verstorbenen Papstes an der Basilika St. Cyriakus in Duderstadt gedacht. Und auch die Totenglocken sollen jeden Mittag erstmal weiter läuten.
Wieland Gabke berichtete aus Duderstadt. Und am Nachmittag habe ich über die Perspektiven der katholischen Kirche im Umbruch zu einem neuen Pontifikat mit Irmestetter Karp gesprochen. Viele Jahre aktiv im BDKJ, beim Caritasverband, in der Schwangerenberatung Donum Vitae und seit 2021 Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Sie sind viel gefragt in diesen Tagen als Expertin und eben Sprecherin der katholischen Laien in Deutschland. Aber wie sehr waren die und wie sehr waren die deutschen Bischöfe unter Franziskus in Rom gefragt und beachtet?
Ja, ich denke, beachtet waren wir durchaus deshalb, weil wir früh 2019 begonnen mit den Vorbereitungen und dann 2020 mit einem sogenannten synodalen Weg begonnen haben und erarbeitet haben, was wir als Reformen in der katholischen Kirche dringend sehen. Und ich füge gerne ein, dass wir inzwischen durch die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung beider Kirchen wissen, seit Herbst, dass 96% der deutschen Katholikinnen und Katholiken sich dringend Reformen von ihrer Kirche erwarten. Das finde ich wichtig, weil das in der Öffentlichkeit zum Teil eben nicht bekannt ist. Man sieht auch deutlich die konservativen Stimmen und sieht die Spannungen und deshalb benenne ich das dazwischen. Aber tatsächlich hatten wir mit Rom durchaus auch aufgrund dieser Ungleichzeitigkeit Schwierigkeiten. Unser Weg war ein Antwortversuch auf die massenhafte Vertuschung des sexuellen Missbrauchs. Und in Rom hat Papst Franziskus dann den die Weltsynode diesen Prozess begonnen, aber etwas später. Und natürlich im Sinne des Zusammenhaltens gab es dann auch Bremsversuche und Einwände und Sorgen und ein Teil auch Unverständnis unserem Weg gegenüber. Inzwischen gab es einige Gespräche. Wir waren auch als ZDK-Präsidium jetzt 2-3 Mal in Rom. Und aus meiner Sicht sind wir in einer entspannteren Phase, als wir es schon waren.
Muss man dennoch sehen, dass die katholische Kirche in Deutschland und auch in Europa, in der Weltkirche an den Rand geraten sind aufgrund wachsenden Einflusses anderer Weltregionen mit wachsendem Katholikenanteil dort. Und der Papst hat das im Grunde nur in der Kurie abgebildet.
Ja, ich denke, es ist verständlich, dass Papst Franziskus als Argentinier, als Lateinamerikaner die anderen Kontinente stärker in das Geschehen im Vatikan eingebracht hat. Und ich denke, das sollte uns im Kern auch nicht irgendwie sorgen oder beunruhigen. Schwieriger ist natürlich die Frage der Kräfte, der sehr konservativen Kräfte innerhalb der katholischen Kirche. Das bleibt, denke ich, auch ein Risiko jetzt für die Wahl. Wir wissen ja nicht, wie das Konklave enden wird. Niemand weiß es. Deshalb machen wir uns darüber auch Gedanken. Aber wir können es am Ende eben auch nicht vorbereiten. Wir müssen abwarten, wie andere auch. Aber dass ein Papst aus einem anderen Kontinent kommt und die Perspektiven der Menschen dort einbringt, das finde ich nur gut und richtig und schadet Europa auch gar nicht.
Fast alle haben gestern betont, ob jetzt Kleriker oder Kommentatoren, dass der Papst in den Jahren seiner Amtszeit so viele Türen geöffnet hat. Aber das kann ja auch ein Zeichen von Richtungslosigkeit und Ziellosigkeit sein. Durch welche Türen von diesen vielen geöffneten muss man denn in Rom und in der Weltkirche jetzt auch durchgehen, um sich und dem Glauben dann dahinter neue Räume zu erschließen?
Ja, in der Haltung will ich zuerst sagen, bevor ich zu Themen komme oder Prioritäten komme, ich glaube, die Frage, ob die Zeiten des Hofstaates und des Klerikalismus der Vergangenheit überlassen werden und eine Haltung der Zuwendung zu den Menschen und Verstehen für die verschiedenen Lebenswirklichkeiten in der ersten Reihe steht, das wäre für mich ein erstes Wichtiges. Und was die Themen angeht, durch die die Kirche, meine Kirche hindurchgehen muss, was unsere Erwartungen betrifft, da würde ich als erstes tatsächlich die Frage nennen, wie Frauen in dieser Kirche Anerkennung finden. Und ich meine damit alle Ämter, ich meine damit auch der Zugang zu dem Amt, zu dem Weiheamt als Priesterin. Wir haben hierzu gründlich gearbeitet mit einem Grundsatzpapier als Beschluss in der Synodalversammlung und wir sind der Überzeugung, dass die theologischen Begründungen, die bisher gegeben sind in der Lehre, nicht ausreichend sind für ein weiteres Njet. Also das nenne ich als erstes, weil es sehr, sehr viele Katholiken und Katholikinnen beschäftigt. Viele Frauen sehen sich irgendwie an der Grenze ihrer Geduld und viele Männer teilen das mit uns. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in den anderen Kontinenten. Wir haben da durchaus inzwischen ja auch unsere Arbeit im Netzwerk. Weitere Themen, die ich nennen will, ist die Anerkennung, ich sagte schon, der Lebenswirklichkeit der Menschen und ich meine damit etwa auch die heiß umstrittene Frage, auch während der Weltsynode und davor und danach, der Segnung gleichgeschlechtlicher, der Anerkennung von Beziehungen, die eben nicht in das bisherige Raster von Mann und Frau passen, Anerkennung von Diversität. Und ich will ein letztes Politisches sagen, wir haben eine sehr fragile geopolitische Situation und ich würde mir sehr wünschen, dass wir einen Papst bekommen, der einen glaubwürdigen Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit zeigen kann.
Sagt Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Es war der erste Papst aus Lateinamerika und einer, der klare Worte fand, wenn es um soziale Gerechtigkeit und den Schutz der Umwelt ging. 2015 setzte Papst Franziskus ein Zeichen. Für ihn gehörte der Kampf gegen die Klimakrise zu den großen moralischen Aufgaben unserer Zeit. Und er war der erste Papst, der sich so deutlich zum Thema Klimawandel äußerte. Birgit Rätsch schaut auf seine Umweltbemühungen zurück.
Franziskus setzt von Anfang an Zeichen, auch bei der Wahl seines Namens. Die Solidarität mit den Armen und Schwachen und der Einklang mit der Natur, das waren Franz von Assisis Themen vor 800 Jahren gewesen. Jorge Mario Bergoglio macht sie zu seinen Themen.
Die Berufung des Behütens, des Beschützens geht alle an. Sie bedeutet, die ganze Schöpfung, die Schönheit der Schöpfung zu beschützen und zu bewahren.
Umwelt und soziale Frage hängen eng miteinander zusammen. Aus dieser tiefen Überzeugung schreibt Franziskus seine Enzyklika Laudato Si. Sie rüttelt auf, weil sie theologische Erkenntnisse mit den Ergebnissen natur- und sozialwissenschaftlicher Forschung kombiniert. Die Erde, unser Haus, scheint sich immer mehr in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln, schreibt der Papst. Und wir wissen, dass das Verhalten derer, die mehr und mehr konsumieren und zerstören, während andere noch nicht menschenwürdig leben können, unvertretbar ist. Die Enzyklika hatte unmittelbare praktische Auswirkungen, sagt der Münchner Wirtschaftsethiker Johannes Wallacher.
2015, als diese Enzyklika veröffentlicht wurde, Laudato Si, hat es einen ganz wesentlichen Einfluss gehabt auf zwei wichtige politische Prozesse, die wir heute vielleicht vergessen haben. Die Formulierung der globalen Nachhaltigkeitsziele und des Pariser Klimaschutzabkommen. Wichtige Leitlinien für unsere Zeit bis 2030. Und die wären ohne die Laudato Si-Enzyklika so nicht formuliert worden.
Franziskus ist bescheiden. Als im UN-Gebäude in New York 2015 die Generalversammlung tagt, fährt zwischen dunklen Limousinen ein kleiner Fiat vor. Darin sitzt der Papst. Gleich wird er 100 Staats- und Regierungschefs ins Gewissen reden. Er meint die Armen und Schwachen, als er sagt:
Sie sind von der Gesellschaft weggeworfen. Sie sind zugleich gezwungen, von Weggeworfenem zu leben und müssen zu Unrecht die Folgen des Missbrauchs der Umwelt erleiden. Diese Phänomene bilden die heute so verbreitete und unbewusst gefestigte Wegwerfkultur.
Auch mit einer Bischofssynode im Jahr 2019 will der Papst ein Zeichen setzen. Fast 200 Teilnehmer beschäftigen sich 3 Wochen lang mit Umweltschäden im Amazonasgebiet und deren sozialen Folgen. Zum Leidwesen des Papstes wird in der Öffentlichkeit vor allem die Diskussion über die Aufhebung des Pflichtzölibats in Amazonien wahrgenommen. Denn von der Synode gehen auch wichtige Impulse für den Umweltschutz aus. So verpflichten sich rund 40 Bischöfe bei einem Gottesdienst in den Katakomben von Santa Domitilla zu einem einfachen und umweltbewussten Lebensstil. Franziskus hat hier Wertvolles geleistet, meint Johannes Wallacher.
Es ist unser Auftrag und wir sind in diesen Auftrag gestellt. Und hier gibt Franziskus, glaube ich, einen starken Impuls, von dieser Frage der Handlungsnotwendigkeit herzudenken. Es ist verdammt unser Auftrag und unsere geteilte gemeinsame Verantwortung, hier doch sehr viel schneller voranzuschreiten.
Mit Papst Franziskus ist der Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung zu einem Kernanliegen der katholischen Kirche geworden. Und auch damit ist er in seiner Kirche immer wieder angeeckt.
Birgit Retsch über Franziskus als Umweltpapst. Der heutige Earth Day ist Leitmotiv für Aktionen rund um Umwelt- und Klimaschutz. Du machst den Unterschied, ist dieses Mal hier in Deutschland das Motto. Anlass, mal genauer auf die Kreislaufwirtschaft zu blicken und zu hinterfragen, ob die Strategie der Bundesregierung zur Wiederverwertung und Reparatur erfolgreich ist und was die künftige Koalition dazu plant.
An der Hochschule Aalen arbeitet sich ein Roboterarm durch einen Haufen Plastikmüll. Er trennt etwa Tetrapacks von Joghurtbechern. Ausgestattet ist der Roboter mit Kameras, Sensoren und Infrarottechnik. Bisher übernehmen diese letzten Sortierschritte in Recyclinganlagen noch Menschen. Der neue Roboter aus Aalen könnte künftig dabei helfen, erklärt Projektleiterin Doris Aschenbrenner.
Wir glauben, dass wir besser sortenreiner trennen können, wenn wir hier künstliche Intelligenz und Robotik einsetzen. Und das ist natürlich gut für die Gesamtgesellschaft, weil Plastik ist aus Erdöl und dann brauchen wir weniger neues Erdöl zu Plastik verarbeiten.
Stichwort Ressourcenschonen. Das ist auch die Idee der sogenannten nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Die Bundesregierung hat sie im Dezember 2024 verabschiedet. Ziel ist es, Abfall zu vermeiden und weniger Ressourcen zu verbrauchen. Dafür sollen beispielsweise Produkte so entwickelt werden, dass sie einfacher zu reparieren sind oder Einzelteile wiederverwendet werden können. CDU, CSU und SPD haben sich in ihrem Koalitionsvertrag zur Kreislaufwirtschaftsstrategie bekannt. Lob dafür kommt etwa von Katharina Reuter. Sie ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft.
Die Ampel hat es geschafft, mit der Strategie ja wirklich einen vom Kabinett verabschiedeten Pflock für die Kreislaufwirtschaft einzuschlagen. Und jetzt muss es darum gehen, in der Umsetzung nicht zurückzurudern. Und die ersten Äußerungen von CDU, CSU, dass das bitte nicht den Bundeshaushalt belasten darf, stimmen uns an der Stelle sehr skeptisch. Denn natürlich braucht es auch Geld, wenn wir die Kreislaufwirtschaft voranbringen wollen.
Sie wünscht sich von einer künftigen schwarz-roten Bundesregierung, dass sie, wie sie sagt, alte fossile Zöpfe abschneidet. Reuter kritisiert, recyceltes Plastik sei oft doppelt so teuer wie neu hergestelltes. Nicht nur wegen des Mehraufwands, sondern auch aus steuerlichen Gründen.
Und man könnte beispielsweise, damit Virgin Plastic, also Ursprungsplastik, nicht so günstig ist, das einfach nicht mehr von der Energiesteuer befreien.
Solche konkreten Maßnahmen und Entscheidungen zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaftsstrategie fehlen ihr bisher. Das räumt auch der SPD-Fachpolitiker im Bundestag Michael Tiefs ein.
Das war schon das Problem der letzten Legislaturperiode. Zu wenig Entscheidungen, zu wenig Gesetze. Die Industrie wartet eigentlich darauf, dass wir wirklich Entscheidungen treffen, sodass sie konkret investieren können. Und das muss jetzt wirklich in dieser Legislaturperiode passieren.
Und wenn es nach ihm geht, soll es zügig gehen. Denn nur mit entsprechenden Gesetzen lasse sich der Kreislauf auch wirklich weiter schließen, so der Sozialdemokrat. Zurück an die Hochschule Aalen. Das Forschungsprojekt von Doris Aschenbrenner wird vom Bundesumweltministerium unterstützt. Derzeit würden noch letzte organisatorische Dinge geklärt werden und schon bald soll der KI-basierte Roboterarm in der Praxis eingesetzt werden.
Das heißt, im Sommer ist dieser Roboter im Einsatz in einer Recyclinganlage.
Um dort gemeinsam mit Menschen Plastik noch sortenreiner zu trennen und so einen Beitrag in Sachen Kreislaufwirtschaft zu leisten.
Anna-Lou Beckmann berichtete.
NDR Info. Die Meinung.
Der heutige Earth Day steht also unter dem Motto, du machst den Unterschied. Soll heißen, jede und jeder Einzelne ist beim Umwelt- und Klimaschutz gefordert. Aber Umfragen zeigen, es gibt nichts Gutes, außer die anderen tun es. Klimaschutz ist für die meisten in Ordnung, solange er nicht das eigene Leben betrifft und einengt. Kein Wunder, kommentiert Florian Zinner aus dem ARD-Klimateam.
Beim Zähneputzen nicht das Wasser laufen zu lassen, das Licht ausmachen und auch mal aufs Fahrrad statt ins Auto zu steigen, das dürfte mittlerweile als eine Art Umwelt-DNA für die meisten Menschen im Land gelernte Selbstverständlichkeit sein. Und weniger ein heldenhaftes Klimaschutzunterfangen. Kein Wunder. Wasser und Strom abdrehen spart Geld und eine Runde mit dem Rad die Monatskarte für Fitness- und Pilates-Club. Echter Klimaschutz heißt aber in vielen Fällen Verzicht. Auf den Verbrenner, die Gasheizung, Fleisch, Konsumgüter sowieso. Und die große Gegenleistung, ein auskömmliches Klima auf dem Heimatplaneten, winkt erst Jahrzehnte später. Und so zweifelt das Rückgrat der Gesellschaft, die bürgerliche Mitte, die je nach Eingrenzung ein gutes Viertel der Deutschen ausmacht, nicht am Klimawandel, sondern an der Art und Weise, wie Klimaschutz fabriziert wird, empfunden als unterm Strich Bedrohung des hart erarbeiteten Wohlstands. Diese Haltung ist zutiefst menschlich. Und trotz der Maßgabe, im Kleinen zu beginnen, kein individuelles Versagen, sondern der Beweis, dass unsere Gesellschaft im Krisenmodus immer noch nicht so richtig funktioniert. Ihre Aufgabe, allen voran die der Politik, ist es nicht nur, die richtigen klimapolitischen Entscheidungen zu treffen, also etwa möglichst sozialverträglich zu verhindern, dass aus der Zeit gefallene Heizungssysteme weiterhin munter in Häuser eingebaut werden, sondern den Menschen im Land klarzumachen, dass wir jetzt mal Tacheles reden müssen und ein Weiter-so einfach nicht drin ist. Statt dabei endzeitliche Szenarien auszumalen, tun wir gut daran, Umwelt und Klima als etwas Erhaltenswertes zu erzählen. Klimaschutz bedeutet Sicherheit, Lebensqualität, Heimatschutz und letztendlich auch Wohlstand. Diese Lesart dürfte insbesondere in der Mitte der Gesellschaft ganz gut ankommen. Denn konservativ kommt nicht umsonst von konservieren, also bewahren. Ist das erstmal klar, klappt es auch besser mit der Eigeninitiative, nicht nur beim Zähneputzen.
Die Meinung von Florian Zinner am Earth Day über uns Einzelne und unsere Erde. Das waren die Themen des Tages auf NDR Info am Dienstag.